Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute bin ich mal wieder in Berlin im Funke Podcast Studio und begrüße bei mir Marina Ziblis. Sie ist Change Managerin bei PwC, selbstständig tätig und eine Expertin für Employee Experience und Happiness. Viele von euch werden sie wahrscheinlich von LinkedIn kennen, denn sie wurde auch als LinkedIn Top Voice ausgezeichnet und ist als Speakerin tätig. Wir sprechen heute unter anderem über ihr Thema Change Management, aber auch noch ganz, ganz viel darüber hinaus. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, das ist mittlerweile fast 10 Jahre her. Wahnsinn, oder? Da war ich zu Beginn voller Ideen, voller Tatendrang, wie mit Sicherheit viele von euch auch. Und ich wollte einfach nur Dinge erschaffen. Und dieser Papierkram, der mit einer Selbstständigkeit einhergeht, die Buchhaltung und das Finanzzeugs, das war echt ein Thema, das mir immer wieder Energie gezogen hat. Und ich habe mir damals schon eine All-in-One-Lösung gewünscht, einfach alles an einem Ort zu haben. Also quasi ein Konto, das nicht nur Geld hält, sondern mir im Alltag auch wirklich hilft, mein Business zu organisieren. Und als Tai dann jetzt auf mich zukam und gefragt hat, ob ich das Angebot vorstellen möchte, war ich so, natürlich, sowas brauchen wir. Erstmal zu Tide, das ist eine neue Business-Banking-Plattform für Selbstständige und kleine Unternehmen in Deutschland, also auch für viele von euch, die gerade zuhören, wird übrigens buchstabiert T-I-D-E und du kannst dein Geschäftskonto super schnell digital eröffnen, ganz ohne Papierkram, was wir natürlich lieben. In der App kannst du Rechnungen schreiben, Zahlungen empfangen und senden, deine Ausgaben verwalten und sogar automatische Erinnerungen für offene Rechnungen einstellen. Das spart super viel Zeit und natürlich auch Nerven, wenn wir mal ehrlich sind. Was ich auch richtig gut finde, du hast alles in einer App, es gibt keine versteckten Gebühren und dein Geld ist EU-weit bis 100.000 Euro geschützt. Also auch in Sachen Sicherheit und Transparenz ist Tide ganz weit vorne mit dabei. Und jetzt kommt der richtig gute Teil, das Angebot. Wenn du Einzelunternehmerin bist und 500 Euro über dein neues Tide-Konto ausgibst, bekommst du 200 Euro Cashback. Und als eingetragenes Unternehmen bekommst du sogar 400 Euro, wenn du 1.000 Euro umsetzt. Es gelten hierbei die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Also das ist doch mal ein richtig, richtig tolles Angebot, dieses Cashback-Angebot. Und falls ihr das nutzen wollt, dann guckt doch gerne mal in den Shownotes vorbei. Da ist natürlich wie immer der Link zu den Angeboten. Und ich glaube, wenn man gerade so frisch startet oder mehr Struktur ins Business bringen will, ist das einfach ein starker Deal. Also nutzt den gerne. Geht über den Link und da findet ihr auch alle Informationen zu Tide und da sichert ihr euch auch das Cashback-Angebot. Tide, dein Business, dein Konto, einfach gemacht. Ich finde es einfach wundervoll. Und jetzt weiterhin ganz viel Spaß mit der Folge. Liebe Marina, herzlich willkommen bei New Work Now hier in Berlin. Schön, dass du zu Gast bist. Ich bin gespannt, was du auf die New Work Now Einstiegsfrage antwortest. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, ich habe mich irgendwie total auf die Frage gefreut, so ganz unkonventionell. Tatsächlich war ich Erdbeerverkäuferin in einer Erdbeere.
Oh mein Gott, ich sterbe. Das hatten wir hier noch nie.
Ja, ich habe wirklich, also bis zu meinem Bachelor habe ich sämtliche Jobs. Ich war
Erdbeerverkäuferin. Du warst als Erdbeere verkleidet?
Nein, das nicht. Das wäre, glaube ich, noch das Upgrade gewesen. Ja, aber es gibt doch diese Erdbeerstände, einfach diese kleinen Erdbeeren.
Ach so, ja.
Genau, okay, und in der habe ich Erdbeeren verkauft.
Ach so, ich dachte, du warst in einer Erdbeere drin, weil du eben meintest, in einer Erdbeere.
Ja,
wäre ein witziger LinkedIn-Post auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Und das war nur einer von vielen. Also bis zu meinem Bachelor, glaube ich, habe ich so jeden Studentenjob gemacht, den man machen kann. Ich habe Torten am Fließband verpackt, Promo gemacht, Flyer verteilt, Telefonumfragen. Also ich habe da richtig viel Erfahrung.
Ja, same, habe ich auch. Als Hostess war ich auch überall.
Oh ja, so. Oh ja.
Ja, sehr, sehr spannend, wenn man unsere Bio mal verfolgt von den Anfängen aus.
Ja, das stimmt. Behind the Bio.
Deine Mutter hat dir schon früh mit auf den Weg gegeben, du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Props an deine Mama auf jeden Fall. Wenn du es nur wirklich möchtest, was würdest du sagen? Ist dir das gelungen? Würdest du im Nachhinein etwas verändern? Was hat besonders gut geklappt?
Also grundsätzlich ja auch Props an meine Mutter. Ich glaube, das ist schön, in einem sehr unterstützenden Umfeld groß zu werden oder aufzuwachsen. Zumindest war das für mich immer so. Und ich glaube, dadurch entwickelt sich auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass man einfach sich Ziele setzt und auch daran glaubt, dass man sie erreichen kann. Deswegen würde ich sagen, ja, vieles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Aber es kam, glaube ich, auch viel dadurch, dass ich schon von Kind auf an Wettbewerben teilgenommen habe. Und da hat man sich schon so kleine Ziele gesetzt, ne? Ich habe lange Kampfsport gemacht und dann gab es jedes Jahr...
Was für ein Kampfsport?
Karate.
Oh, cool.
Genau. Mhm. Und da gab es jedes Jahr dann eine Gürtelprüfung. Und dann sind immer so kleine Erfolge, die man schon als Kind feiert. Und in gewissem Maße zieht sich das durch. Gleichzeitig würde ich sagen, man lernt nie aus. Das kennst du selber, Kira. Man hat irgendwie, sei es beruflich oder privat, immer eine neue Challenge. Und man denkt sich jedes Mal, man ist immer wieder Anfänger. Was ich gelernt habe, ist, dass man auch lernen sollte, damit umgehen zu können, wenn es mal nicht klappt. Und das fiel mir am Anfang echt nicht leicht.
Ja, kenne ich auch.
Ja. Ja, also es ist schön, Ziele zu erreichen und auch diese Etappen zu haben, aber manchmal, wenn man sehr perfektionistisch ist, was ich bin, wenn man dann mal ein Ziel nicht erreicht oder was nicht nach Plan verläuft, das war für mich gerade am Anfang nicht leicht, aber man wächst doch da rein und ich glaube, rückblickend ist das etwas, also diese Fehler auch mal machen zu dürfen, ist etwas, was ich erst mit der Zeit lernen musste.
Boah, ja. Du sprichst mir gerade so aus der Seele. Ich habe heute noch meine Quartalsplanung gemacht, ist ja jetzt auch ein neues Quartal angebrochen. Und ja. Ich mache das immer so seit diesem Jahr auch relativ neu mit dem Businessplaner von Grace Beverly. Und es ist wirklich sehr gut aufgebaut, aber du planst dann dein Quartal, darauf basierend dann die Monate und dann ne, die Woche und sowas alles. Mhm. Und du reflektierst aber am Anfang natürlich auch, was im letzten Quartal war und was gut geklappt hat und was nicht gut geklappt hat. Und da waren auch Sachen bei, die nicht gut geklappt haben. Und das hat mich irgendwie entmutigt, neu zu planen. Mhm. Zum Beispiel wollte ich in Hamburg ein Podcaststudio bauen und habe dafür Sponsoren gesucht und habe aber keinen gefunden, die da Lust drauf hatten. Und dachte erstmal so, ja, voll scheiße und das hat nicht funktioniert. Mittlerweile denke ich so, vielleicht sollte es auch einfach nicht sein gerade. Mhm. Vielleicht kommt da irgendwas noch, I don't know, mal gucken. Aber das anzunehmen und nicht als Scheitern zu sehen oder sich dafür fertig zu machen, das ist voll schwer, finde ich.
Ja, es ist unglaublich schwer, aber ich glaube auch ein bisschen daran, wie du sagst, dass alles irgendwie auch kommt, wie es soll. Das heißt nicht, dass man sich jetzt irgendwie auf die faule Haut legen kann und sagen kann, ich affirmiere jetzt meine Ziele und das kommt einfach. Ich glaube schon, du musst immer auch die Schritte dahin gehen. Aber manchmal ist es eben nicht das Tempo, was man selber will. Oder wie du sagst mit deinem Studio, du nimmst dir etwas vor und du sagst dir irgendwie, weiß ich nicht, im Sommer soll das jetzt stehen und dann geht es nicht. Und dann verurteilt man sich selbst. Aber einfach dran zu bleiben, glaube ich, und seine Ziele weiterhin zu verfolgen und da nicht zu entmutigt zu sein. Und manchmal ist es ja auch so, man hat immer so eine Vision im Kopf und dann kommt es ganz anders. Und am Ende ist es rückblickend viel besser gekommen. Also da auch so ein bisschen zu vertrauen einfach.
Ja, ich habe den Satz in einer der letzten Podcast-Folgen schon gesagt. Den habe ich nämlich letztens gesehen und der lebt mietfrei in meinem Kopf, sagt man noch so. Ja. Vielleicht hat das Leben deinen Plan ruiniert, damit der Plan nicht dein Leben ruiniert. Fand ich voll schön.
Ja, ist echt ein guter Spruch. Ja, den merke ich mir.
Aber zurück zu dir. Du bist ja sowohl angestellt als auch selbstständig. Ich habe es in der Intro schon erzählt, was du alles machst. Es ist natürlich für viele die Frage, die dann auch Vollzeit angestellt sind, ja, ich würde auch gern selbstständig sein, aber dann in Teilzeit gehen ist vielleicht gerade nicht eine Option. Bei dir ist das ja wirklich, du bist Vollzeit angestellt und dann noch zusätzlich selbstständig. Wie schaffst du das? Und wie schaffst du es, dass es dich nicht komplett auslaugt?
Ja, also erstmal, glaube ich, sollte man so ehrlich zu sich selbst sein, zu sagen, dass ich schon sehr viel arbeite. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Das will ich auch nicht schönreden, ich arbeite viel. Aber das, was ich on top mache, das sind einfach so Herzensprojekte. Und ich habe schon unterschiedliche Sachen nebenbei gemacht, weil ich sehr vielseitig interessiert bin. Und bei Dingen, die ich irgendwie gemacht habe, weil ich dachte, ich soll sie machen oder weiß ich nicht, weil ich dachte, das wäre gerade irgendwie ganz cool, da laugt es mich aus. Aber in dem Fall, was ich jetzt nebenbei mache, es macht mir einfach Spaß. Und dadurch übernehme ich mich manchmal schon. Da haben wir ja auch schon zugesprochen. Aber ich habe das Gefühl, es ist sehr viel ertragbarer und es macht mich einfach glücklich. Aber wie ich das schaffe, ehrlich gesagt mit sehr viel Planung, du hast gerade von deinem Planner geredet, da habe ich mich auch so rangetastet. Ich habe auch ein System aus Trello. Trello ist so meine Quartalsplanung erstmal, das mache ich immer Anfang des Jahres. Dann breche ich das runter auf Monatsbasis, das mache ich dann mit einem Google-Kalender. Und dann breche ich das mit meinem Planner, so wie du, der haptisch ist. Also wahrscheinlich bei dir auch, oder?
Ja, bei mir ist alles haptisch.
Ah, okay.
Ich kriege gar nichts mehr. Außer Termine, die brauche ich digital, aber sonst ja.
Ach so, ja. Ja, genau. Und die Wochenziele mache ich dann mit diesem Planner. Und da setze ich mich dann auch immer sonntags hin und strukturiere das sehr genau. Anders wird es nicht funktionieren. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass ich Routinen brauche. als es am Anfang noch nicht routiniert war, war es eine Katastrophe. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich brauche feste Blöcke für gewisse Aufgaben. So LinkedIn zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das angehst, aber da werde ich oft gefragt, wie ich das mache. Ich glaube, wenn ich den ganzen Tag reaktiv auf der Plattform wäre, dann wird sich so viel Zeit ansammeln. Aber man kann das schon gut timen. Ich bin morgens eine Zeit lang da, nach der Arbeit bin ich abends eine Zeit lang da. Und ich meine, ich bin so oder so aktiv, aber ich bin nicht die ganze Zeit irgendwie davon getrieben. So geht's. Aber es ist nicht immer leicht. Nee.
Ja, sich auch Kalendereinträge für viele Dinge zu machen, ne? Oder feste Zeiten einzuplanen. Mhm. So. Und dann habe ich letztens auch mitbekommen, dass Multitasking ist ja gar nicht so gut, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Mhm. Sondern wenn du jetzt zum Beispiel LinkedIn machst, dann machst du LinkedIn und nicht noch zwischendurch WhatsApp, Insta, was auch immer dann noch anfällt. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
Mhm. Total, also Focus Time auch zu haben, aber auch im Job, jetzt unabhängig von dem, was man nebenbei macht, sich Einträge zu setzen oder Kalendereinträge und versuchen, die auch durchzuziehen. Ich finde gerade diese Meetings, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist komplett selbstständig, ne? Fulltime. Da kannst du es dir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser legen vielleicht. Aber ich merke es im Kundenumfeld oft. Natürlich will man darauf eingehen, ne? Und auch auf die Zeiten der Kunden. Und teilweise ist es dann so, man hat ein Meeting, dann hat man eine halbe Stunde Pause. Dann das nächste. Und man kommt in diese Deep-Work-Phase gar nicht rein. Mhm. Und auch das war ein Learning für mich, zu schauen, wann, zu welcher Uhrzeit bin ich sehr energiegeladen und produktiv. Und da setze ich mir dann auch einen Focus-Blocker und das funktioniert auch sehr gut, aber geht nicht immer.
Meistens. Und das ist ja auch gut, wenn man weiß, wann ist so der eigene Biorhythmus ganz gut für Focus-Work. Absolut.
Ja, voll. Ja. Und wie machst du das in der Selbstständigkeit?
Also ich habe montags und freitags freie Tage von Terminen, weil ich einfach gemerkt habe, so montags ist so mein Content-Tag. Mhm. Ich bin ja wirklich bei LinkedIn, Insta, Podcast, Newsletter, TikTok überall vertreten. Muss man aber auch sagen, ich bin ja Vollzeit selbstständig, ne? Bin ja jetzt Business Creator Vollzeit und da habe ich auch eine ganz andere Zeit dafür. Mhm. Und dienstags, mittwochs, donnerstags habe ich dann auch feste Zeiten für Termine und habe auch ein Calendly, wo man sich das dann buchen kann. Das funktioniert ganz gut und freitags dann auch keine Zeit für Termine, weil ich aber auch gemerkt habe, ich habe voll oft irgendwie eine 4-Tage-Woche bei mir. Mhm. Ob man das 4-Tage-Woche nennen kann als Selbstständige, weiß ich nicht, weil irgendwie arbeitet man ja doch immer.
Ja.
Aber das macht man ein verlängertes Wochenende in der Heimat, weißt du, fahre ich mal zu meinen Eltern oder so. Mhm. Und sich da nicht mit Terminen einschränken zu lassen, funktioniert für mich super gut. Mhm. Genau. Und das ist so meine Zeit. Und ansonsten Morgenroutine. Hm. Ich liebe sie. Also das ist schon ganz wichtig. Aber das lernt man ja auch erst so mit der Zeit, ne? Also es ist ja, weiß man ja nicht am Anfang direkt.
Total.
Ist ja so ein Prozess. Und man muss auch immer, finde ich, die Routinen für sich finden und das für sich finden, was gut funktioniert, für eine Person selbst. Und nicht gucken, oh mein Gott, da machen alle gerade eine 5 AM-Routine. Ja, jetzt stehe ich auch mal um 5 Uhr morgens auf, obwohl das gar nicht zu einem selber passt.
Ja, das, ja, Kira, da sprichst du mir aus der Seele. Ich habe mich auch mal so gegeißelt, dass ich super früh aufgestanden bin, weil ich dachte, das muss ich jetzt alles machen. Und ich muss sagen, gewisse Routinen helfen mir auch. Ich mache immer Dankbarkeitsrituale. Mhm. Ich habe so eine Atemübung, die ich bei Tony Robbins auf dem Seminar gelernt habe und versuche da auch diese Mindfulness in der Früh zu haben, zu lesen. Aber auch da wieder sich nicht zu geißeln, wenn es dann nicht klappt. Ich glaube, das ist auch wieder das, auch mit Routinen, wenn es mal nicht klappt und man einfach, ich war letzte Woche komplett krank, zu sagen, okay, dann liege ich jetzt einfach mal rum. Ich mache nichts, ich bin nicht produktiv und dann auch nett zu sich zu sein. Das ist nicht immer leicht, aber ist wichtig, ja.
Ja, und dann auch, ich merke, wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen. Das ist gar nicht das Thema unseres Podcasts. Da machen wir vielleicht nochmal eine andere Folge zum Thema Produktivität. Ich merke, wir ticken da relativ ähnlich. Ja. What the work? Ja, du warst 3 Jahre lang im E-Commerce tätig und hast dabei auch auf LinkedIn offen über deine Learnings gesprochen und beschrieben. Hol uns dazu doch gerne mal detaillierter ab. Also, was hat dich motiviert, das zu machen? Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Wie steht's heute darum?
Ja, Plot-Twist. Heute mache ich das nicht mehr. Und das ist auch wahrscheinlich das, was du auf LinkedIn gelesen hast. Wie das gekommen ist, meine Schwester ist Mama geworden und wir haben super viel darüber gesprochen. Sie hat mich immer auf die Reise mitgenommen, wie das alles so ist als Mama. Und dann kam so das eine zum anderen. Ich hatte einfach Produktideen in meinem Kopf. Bei mir ist das oft so, wenn ich ein spannendes Gespräch führe, dann kommen so Ideen die ganze Zeit auf und dann habe ich mir einfach was überlegt. Es war eher so ein Hobby und habe dann angefangen, das im E-Commerce zu verkaufen und das lief erstaunlich gut dafür, dass es einfach so ein Spaßprojekt war. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das jetzt schon so gut lief, dann könnte ich vielleicht mal mehr investieren, mehr Zeit, mehr Energie, mehr, ich sag mal, Liebe reinstecken. Dann habe ich ein finanzielles Risiko, bin ich da für mich eingegangen, habe 2/3 von den Einnahmen genommen, in das zweite Produkt gesteckt. Mhm. Und das, da habe ich mich leider verkalkuliert. Also ich habe gedacht, dass die Nachfrage größer wäre, als sie war. Das Produkt war zu teuer, glaube ich, für das, was es war. Es hat sich nicht mehr getragen. Naja, und dann, long story short, bin ich da erstmal so durch so ein Tal der Tränen gegangen, weil es, da waren wir mit, sind wir beim Thema Fehler, ja, sich einzugestehen, dass etwas nicht funktioniert, war echt nicht einfach für mich. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, okay, es reicht jetzt. Ich habe dann.
Was hat dir da geholfen, damit umzugehen und dich nicht selbst zu geißeln, was du ja auch eben meintest?
Also erstmal habe ich mich selbst gegeißelt, ja, ganz ehrlich, lange, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe versagt. Aber dann tatsächlich auch die Leute in meinem Umfeld extrem. Mein Partner hat mir da sehr geholfen, aber auch meine Familie und auch das einmal zu spiegeln, dass es ja ein tolles, dass ich diesen Versuch gewagt habe. Und das erste Mal hat es halt geklappt, das zweite nicht und man lernt wieder draus. Und dann war so ein bisschen das Ende so, okay, jetzt mache ich mir einen Schlachtplan, jetzt überlege ich, was kann ich noch alles tun, um mit gutem Gewissen danach zu sagen, ich habe alles versucht, danach ist das Thema aber durch. Und das habe ich gemacht, ich habe wirklich alles versucht, nochmal viel Zeit und Mühe reingesteckt. Und dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, das war's so. Das Baby ist begraben. Und dann habe ich aber gedacht, the power of LinkedIn, was mache ich denn jetzt mit dem Restbestand? Weil es war echt viel. Es war wirklich viel. Und es war Textil und es hat super viel Raum eingenommen. Und da habe ich mir gedacht, das Schönste, was jetzt noch aus dieser Sache passieren kann, ist es zu spenden. Das ist so das beste Outcome. Und dann habe ich einen LinkedIn-Beitrag geschrieben und habe ganz offen geschrieben, so, das hat nicht funktioniert. Ich möchte aber super gerne irgendwie das spenden und zurückgeben.
Ich erinnere mich noch an diesen Post, der ist ja unfassbar viral gegangen.
Ja, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Und keine Ahnung, also wie gesagt, Power of LinkedIn, manchmal versteht man es nicht.
Ja.
Und es haben sich so viele gemeldet. Es ist ja auch ein sehr nischiges Produkt gewesen mit sehr konkreten Maßen. Das hätte ich nicht gedacht. Und dann am Ende musste ich es auslosen. Das war verrückt. So, und dann habe ich eine Organisation gefunden und die haben sich so sehr gefreut, weil quasi die Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine, die Mütter, haben halt Textilien gesucht für ein Krankenhaus, was für die Frühchen war, also die halt irgendwie diese Auffangstationen gekommen sind und hatten da halt kaum Materialien da. Und die Laken, die ich hatte, passten halt perfekt. Und ja, dann habe ich es rübergeschifft. Das war verrückt. Und habe vor, ich glaube, einem Monat dann das Bild bekommen von den Babys in den Produkten. Also ja, und das war sehr, sehr schön. Und irgendwie jetzt rückblickend, ich habe nicht erreicht, was ich wollte. Und ich habe sehr viel Geld verbraten, eigentlich fast alles, aber es war irgendwie so ein schönes Ende. Und
absolut, das ist ein also wirklich das Happy End, was man sich nur hätte vorstellen können. Voll schön.
Ja, doch, es war sehr schön, aber ja, auch das muss man erstmal lernen, ne? Dass man nicht immer gewinnen kann.
Aber wie du sagst, auch dann ein stärkendes Umfeld zu haben. Wir haben ja eben schon gehört, deine Mama ist sehr supportive, dein Partner ist supportive. Mhm. Und ich glaube wahrscheinlich auch, du hast sehr viele bekannte Freundinnen oder auch Kolleginnen, die da auch unterstützend sind. Ja. Das ist immer ganz gut und wichtig, so ein Umfeld zu haben.
Total.
Ja. Super schön, was daraus geworden ist. Richtig schön.
Ja.
Und jetzt gehen wir einmal zum Thema so ein bisschen rüber. Du bist ja seit Jahren im Change Management tätig und du postest dazu zum Beispiel auch auf LinkedIn und kennst dadurch ja auch die typischen Stolpersteine. Und in einem kürzlich veröffentlichten LinkedIn-Beitrag hast du erwähnt, dass der Job auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Mhm. Was sind denn so die größten Faktoren, die dich in deiner Arbeit am meisten frustrieren vielleicht?
Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so, ich mache den Job super gerne. Ich finde, es gibt wenig so Spannendes wie diese zwischenmenschlichen Interaktionen und diese Reibung, die da auch entstehen. Für viele ist es
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Das ist unangenehm, aber mir macht das sehr viel Spaß. Ich würde sagen, was sehr frustrierend sein kann, das geht sehr Hand in Hand. Das eine ist, dass Veränderungen oder Transformationen manchmal nicht so einfach zu messen sind. Es gibt inzwischen super viele Möglichkeiten. Es kommt immer total auf den Case an, den du messen willst. Ja, wenn du eine kulturelle Transformation hast, zum Beispiel wenn zwei Unternehmen sich zusammenschließen, hast du andere Messgrößen, die wichtig sind als bei einer technischen Implementierung. Trotzdem ist es nicht immer ganz einfach, es messbar zu machen auf Anhieb, weil es oft ein Prozess ist, der einfach über einen langen Zeitraum geht. Und die Konsequenz ist dann, dass, wenn es ums Budget geht, was jetzt in einem ganzen Projekt gesehen verteilt wird, dass dann Change Management manchmal recht gering ausfällt. Und natürlich sehe ich das nicht so viel, weil da ich werde ja engagiert in die Projekte, in denen ich bin, die großen Transformationen, da bin ich ja da. Das heißt, die Unternehmen sehen das schon. Aber ich merke schon, dass es diese Tendenz gibt. Und ich glaube, es hängt sehr stark damit zusammen, dass einfach nicht so richtig verstanden wird, dass man da nachhaltiger denken muss. Es ist wie so eine Crash-Diät, ja, wenn man kurzfristig versucht, die Zahlen hochzukriegen und wenn man versucht, die Kosten zu minimieren, ist das eine sehr schnelle Maßnahme. Aber man vergisst dann, was das auf lange Sicht bedeutet. Und das kann extrem frustrierend sein, weil man sieht, was für einen Impact man hat, wenn man da ist und was passiert, wenn man geht. Und deswegen hast du meinen Beitrag wahrscheinlich gesehen. Ich habe so einen Beitrag gehabt, wo ein Kind vor einem brennenden Haus steht und dann gesagt wird, wir kommen jetzt, wenn es quasi schon die Hütte am Brennen ist. Und ja, das ist leider oft der Fall.
Ja, das ist dann auch, ich glaube, da sprichst du für viele, die in dem Bereich tätig sind, auch etwas ja bremsend so,
ja,
dass man gerne mehr machen würde, aber ja, man wird selber gebremst, obwohl man genau weiß, dass es fast vielleicht schon zu spät ist. Ja. Von daher, ja, bin gespannt. Wir steigen ja tiefer nochmal ins Thema gleich in der nächsten Kategorie ein. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, auf Social Media, auf LinkedIn. Du hast dir ja über 28.000 FollowerInnen bei LinkedIn mittlerweile aufgebaut. Wie ist das mit so Kritik vielleicht auch? Also ich weiß ja auch, du bist selber auch in Kommentaren so unterwegs, dass du auch gerne mal deine Meinung vertrittst, ohne, also konstruktiv, ne, ohne jetzt persönlich oder so negativ zu werden. Aber wie ist das, glaube ich, wenn du dann vielleicht selber Kritik bekommst? Wie lernst du damit umzugehen? Ich weiß noch, als ich mal LinkedIn-Coachings gegeben habe, das war so die Frage, ja, wie gehe ich mit Negativkommentaren um? Hat dich das auch mal zerfressen? Hast du irgendwie eine Möglichkeit, damit für dich umzugehen?
Ja, also ich glaube grundsätzlich inzwischen, dass wenn du die Entscheidung fällst, in die Sichtbarkeit zu gehen, egal auf welcher Plattform, dann musst du damit einfach rechnen. Das ist etwas, was mir von vornherein bewusst war und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso mich das eine Zeit lang abgehalten hat, weil ich glaube, immer wenn du eine starke Meinung vertrittst, ob es thematisch ist, ob es irgendwie durch deine Optik ist, ist ja immer unterschiedlich, ne, wofür die Leute stehen. Du kriegst immer Feedback. Mhm. Die Leute lieben, dir Feedback zu geben.
Und dieses ungefragte Feedback, hör auf.
Ja, klar, es gibt viele Leute, die das toll finden. Es gibt aber auch Leute, die das nicht toll finden. Und ein konkretes Beispiel ganz am Anfang, als ich mit LinkedIn angefangen habe, auch ich fand es auch schwierig im beruflichen Kontext anfangs, weil du, gerade wenn du angestellt bist, aber auch selbstständig, aber gerade angestellt, natürlich, die Kollegen, die Führungskräfte, das Umfeld sieht es sehr, sehr schnell, weil in der Regel ja auch nicht so viele sichtbar sind. Ich meine, es gibt inzwischen immer mehr Corporate Influencer, Leute in der Sichtbarkeit, aber ich würde sagen, ich habe jetzt vor 2-3 Jahren angefangen, da war es noch mal viel weniger als jetzt gefühlt. Und da hatte ich zum Beispiel die Situation, dass es auch, ja, weiß ich nicht, einen Kollegen gab, der so gezielt Zitate aus meinem Beitrag rausgenommen hat, sich drüber lustig gemacht hat, auch direkt. Ja, und das war nicht leicht am Anfang, aber ich habe mir dann gedacht, okay, das hat ja scheinbar, also ich glaube in erster Linie erstmal gar nichts mit einem selbst zu tun, wenn es auf diese Ebene runtergeht. Und witzigerweise hat diese Person kurze Zeit später einen Job gesucht und hat gesehen, dass ich mit der Vorgesetzten, die die Person dann hätte, vernetzt bin. Und ich habe dann dieser Person einen Job verschafft über mein Netzwerk.
Trotzdem er dich da vorher so doof behandelt hat.
Ja, aber das war auch irgendwie vielleicht auch ein Zeichen von meiner Seite, weil ich finde, es bringt ja nichts, mit den gleichen zurückzugehen, was du bekommen hast. Und keiner fühlt sich dadurch besser. Und ich glaube einfach zu akzeptieren, dass es selten etwas mit dir als Person zu tun hat. Manchmal ist es ja auch dein Thema. Manchmal haben Leute auch eine andere Meinung. Das ist auch okay. Und deswegen, du hattest ja auch gesagt, auch ich bin manchmal kritisch, wenn ich was auf LinkedIn lese. Ich finde auch wichtig, dass man eine Meinung zu einem Thema hat. Und deswegen sollte ich ja auch einstecken können, wenn jemand eine zu meinem Thema hat. Ich finde aber, wenn es eine Ebene erreicht, wo man persönlich angesprochen wird oder wenn du einfach merkst, dieser Kommentar hat einfach mit dir fachlich nichts zu tun, das ist, bist du als Mensch oder irgendwas, was die Person gerade selber beschäftigt, das finde ich dann immer sehr schwierig. Ich versuche dann einfach nett zu bleiben, mich vielleicht auch zu distanzieren, wenn ich merke, das hat jetzt irgendwie eine Richtung eingenommen, die einfach nichts mit mir zu tun hat. Wie ist es bei dir?
Ja, der Vorteil ist ja immer noch, wenn du einen Kommentar liest, den du nicht magst, entweder du antwortest gar nicht drauf oder du gehst in die Diskussion. Was ich bei LinkedIn wirklich sehr vermisse, das war am Anfang, als ich damit angefangen habe, schon noch anders, dass du wirklich in den Austausch gekommen bist, dass du dich über ein Thema ausgetauscht hast, kritisch diskutiert hast. Du musstest ja auch nicht einer Meinung sein, aber es war schon, dass du gemerkt hast, du lernst auch ein bisschen was. Mittlerweile ist es ja so ein toller Beitrag, super geschrieben, yay. Und so, und wo du denkst so, ja, okay, gut, aber wir sind hier ja kein Instagram, bitte. Aber das fehlt mir ab und zu. Ich versuche da selber auch immer in diesen kritischen Austausch vielleicht mehr zu gehen. Manchmal fehlt einem ja auch die Zeit, um dann wirklich so einen langen Kommentar zu verfassen, was fast wie ein Beitrag ist. Aber doch, merke ich schon, und wenn ich kritische Kommentare bekomme, und dann antworte ich meistens schon drauf und versuche meinen Standpunkt nochmal klar zu machen, weil manchmal hast du in einem Beitrag ja auch vielleicht das nicht so gut hinbekommen oder manche verstehen es falsch, ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Ja.
Dann nochmal den Standpunkt klar machen, und wenn man merkt, die Person will einfach ein bisschen
Stress
genau, dann lasse ich es auch einfach gut sein. Ja. Und am nächsten Tag postest du wieder was anderes und alle haben es wieder vergessen. So schnell geht das ja bei Social Media. Back to business. So, dann gehen wir doch mal ins Thema detailliert rein. Change Management haben, glaube ich, die meisten schon gehört. Das hat irgendwas mit Transformation in großen Unternehmen zu tun. Das denken wahrscheinlich die meisten. Aber ich glaube nicht, dass viele wissen, was genau die Aufgaben eines Change Managers oder einer Change Managerin sind. Deswegen hol uns doch gerne mal ab, was so deine Aufgaben sind.
Ja, ich mag Sachen immer sehr einfach zu erklären, gerade für die breite Masse. Und ich finde, man kann Change Management gut vergleichen wie eine sehr gute Party zu hosten. Also, wenn du zum Beispiel ein großes Event hostest, dass du als Gastgeber einfach dafür zuständig bist, dass die Leute sich wohlfühlen, dass sie mitgenommen werden, dass sie verstehen, wieso sind sie auf dieser Feier, dass man darauf achtet, dass die Leute vielleicht noch nicht tanzen wollen, wenn man es erwartet. Ja, das ist jetzt sehr überspitzt gesagt. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du in einem Unternehmen hilfst, die Leute von Zustand A zu Zustand B zu holen und das möglichst reibungslos. Und da gibt es ganz unterschiedliche Fälle. Also ich hatte schon kurz über kulturelle und digitale Transformation geredet, ganz banal. Jemand oder ein Unternehmen, gerade im öffentlichen Sektor ist das sehr häufig, noch sehr veraltete Strukturen. So, das heißt, nach 40 Jahren soll dann Tom, weiß ich nicht, der vielleicht schon 50 Jahre alt ist, plötzlich alles anders machen als gestern. Ganz überspitzt gesagt, ein neues System benutzen. Und dann geht es halt darum, sich zu überlegen, okay, das ist meistens natürlich mit den Aufgaben verbunden, den Prozessen in der Firma, ja. Also man überlegt sich, was sind die Prozesse, die die Person durchläuft und wie leitet man sie da durch. Aber was noch viel entscheidender ist der Kopf. Weil du kannst es wahrscheinlich selbst nachvollziehen, ja. Wenn du selber dich dazu entscheidest, irgendeine Veränderung in deinem Leben durchzuführen, ja. Du möchtest aufhören zu rauchen oder du möchtest abnehmen oder was auch immer man sich so vornimmt, wenn das neue Jahr anbricht. Dann bist du intrinsisch motiviert, aus irgendeinem Grund. Wenn du aber in einem Unternehmen sitzt und dann kommt auf einmal jemand auf dich zu und sagt, so, morgen wird alles anders, jetzt überspitzt gesagt, da tritt sehr häufig Widerstand auf. Und da halt auch nicht nur zu schauen, wie können wir prozessual die Leute begleiten und sie trainieren, dass sie etwas können, sondern wie schaffen wir es auch, Akzeptanz in der Organisation zu schaffen. Und das, würde ich sagen, ist so einfach gesagt, das, was ich mache.
Ja, auf jeden Fall sehr verständlich. Und wie schafft man diese Akzeptanz denn? Weil wir sind ja Gewohnheitstiere, Veränderung, nicht so gerne.
Ja.
Wie schafft man das?
Ja,
also es gibt wahrscheinlich jetzt nicht ein Patentrezept, ne? Keine Blaupause, aber du hast bestimmt ein paar Tipps.
Ja, habe ich. Wie man das schafft, also vielleicht auch wieder hier ein banales Beispiel. Ich male da auch immer gern ein Bild. Als Führungskraft zum Beispiel, wenn du ein Budget bekommst, um etwas durchzusetzen, hast du meistens ein Puzzle vor dir, das Puzzlebild, die Verpackung von dem Puzzle. Und du weißt genau, wie die einzelnen Teile in der Firma zusammenkommen, damit das große Puzzlebild entsteht. Als Mitarbeitende oder Mitarbeiterin bekommst du dann ein Stück. Und eine Sache, die sehr entscheidend ist, um diesen Widerstand zu minimieren, ist zu erklären, wie trägt denn dieses Stück zu dem ganzen Bild bei? Das ist schon mal etwas. Weil eine Sache, die besonders viel Widerstand aufrufen kann, ist eben dieses Unvorhersehbare. Dieses, was nicht kommuniziert worden ist. Vielleicht hast du das in der Presse schon durch Layoffs mitbekommen. Ja, wenn das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist auch schon passiert, dass Unternehmen zum Beispiel nicht kommunizieren oder nicht rechtzeitig kommunizieren, dass es Entlassungen gibt. Und Mitarbeiter kriegen es in der Presse mit. Das ist jetzt wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Oder du hast so Leute wie Elon Musk, ja, die sehr...
Hör auf.
Rücksichtslos. Ja, rücksichtslos mit den Mitarbeitenden umgehen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte da Stunden drüber reden, ganz viel durch Einbindung. die Leute mit an die Hand nehmen, ihnen erklären, wieso machen wir, was wir machen, was ist das Große, was ist the big picture und auch zu erklären, was ist für dich drin. Weil wir sind am Ende alle auch egoistisch in einer Weise und wir überlegen immer, was tut das für mich? Und wenn man das nicht erklären kann, nicht vermitteln kann, ist es halt schwer. Gerade wenn jemand super viele Jahre etwas auf eine Weise gemacht hat, die ja auch funktioniert.
Absolut, die Vorteile für sich selbst zu erkennen, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, wir sagen, okay, wir haben jetzt Tipps gehört für Unternehmen oder für auch dich als Change Managerin, was man machen kann mit den Mitarbeitenden, um sie vielleicht auch mehr zu überzeugen. Was können die Mitarbeitenden denn tun, wenn sie vielleicht in dieser Transformation wenig Sinn sehen oder sich wenig abgeholt fühlen? Weil Veränderungen in Unternehmen oder in unserer Arbeitswelt, nennen wir es New Work, nennen wir es Future of Work, call it as you want, I don't know, aber findet ja nur statt, wenn alle zusammenarbeiten. Und es ist ja eine Zusammenarbeit aus Führungskräften, Unternehmensführung und aber auch Mitarbeitenden.
Also als Mitarbeitende, wenn du zum Beispiel, also wenn du eine Veränderung durchlebst, ja, und du merkst irgendwie, das gefällt dir nicht, wie du da rauskommen kannst oder was war deine Frage?
Ja, genau.
Ja, also Widerstand ist ja meistens, der Grund ist ja meistens nicht die Veränderung per se. Das ist auch ganz interessant, weil meistens liegt irgendwas dahinter, was dir nicht gefällt, was du manchmal gar nicht auf Anhieb weißt. Zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn du merkst, dass bei etwas, was sich in der Firma verändert, du wirst ja nicht immer automatisch benachteiligt, sondern manchmal sind es einfach Verhaltensänderungen im Alter, Kleinigkeiten oder vielleicht haben sich die Reporting-Lines verändert, du musst auf einmal zu jemand Neuen reporten oder und so weiter und so fort. Und wenn jemand merkt, dass sehr viel Widerstand in ihm oder ihr aufkommt, ist es meistens irgendwas dahinterliegendes. Manchmal hat es mit Status zu tun, manchmal mit Gemütlichkeit, manchmal wird dein Job stressiger, als er vorher war. Und was man für sich machen kann, ist einerseits auch diese Resilienz, die in dem Zusammenhang sehr wichtig ist, oder Veränderungsfähigkeit auch ein bisschen zu trainieren. Also Resilienz ist ja trainierbar. Und ich denke, dass es jedem Mitarbeitenden auf dieser Welt ein Vorteil wird, weil wir eine Welt haben, die sich immer schneller verändert. Und wir werden nicht drum herum kommen, dass wir Sachen ausgesetzt sind, die wir nicht beeinflussen können. Wir haben darüber im Privaten jetzt geredet, ne? So ist es auch in der Firma. Das heißt, sich selbst auch zu trainieren in der Hinsicht, veränderungsfähig zu sein. Aber ich finde auch, in eine gewisse Eigenverantwortung zu treten, wenn man merkt, man möchte nicht, diese Veränderung möchte man nicht begleiten, das auch zu kommunizieren und versuchen zu verstehen, was kann ich tun, damit es mir hier besser geht. Und manchmal ist halt auch der Fall, dass es dann nicht mehr passt. Und das ist auch okay. Wenn man einfach merkt, das entwickelt sich jetzt gerade in eine Richtung, die mir nicht gefällt, weil ich vielleicht andere Ziele habe, ist halt auch die Frage, ist das dann das richtige Umfeld für dich?
Absolut, ja, darf man ja auch hinterfragen, ne?
Genau,
ja,
das ist auch immer eine gute Zeit. Ich finde, man darf das auch nicht so negativ bewerten und zu schauen, okay, die Firma entwickelt sich offensichtlich gerade in eine Richtung, ist es auch etwas, wo ich mitgehen kann, was ich auch moralisch vertreten kann? Und ich finde das auch mal so, um positiv mal auch zu bewerten für sich selbst.
Ja. Absolut, und Veränderungen nicht nur negativ sehen, sondern auch das Positive darin betrachten.
Ja.
Was sind denn die größten Fehler, die Unternehmen machen, wenn sie Change-Prozesse starten?
Ja, ich finde, da gibt es immer so ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, wenn du deine Hände jetzt so verschränkst. Mach das mal. So, und jetzt mach das mal andersrum. Das ist unangenehm, ne?
Das ist unfassbar schwer. Du musst erstmal koordinativ gucken, hä?
Ja, ne?
Ja, ja, aber es ist schwer.
Und, und das ist so ein klassisches Beispiel von, wie es einem manchmal geht. Das ist wie wenn du den ersten Tag, ich weiß nicht, ob du ins Fitnessstudio regelmäßig gehst, aber den ersten Tag, wo du im Fitnessstudio warst, es war eine Vollkatastrophe. Du hast 1000 Geräte gesehen, du wusstest nicht, wie das funktioniert, was macht man damit, das sieht komisch aus. Und gerade in diesen unsicheren Situationen oder in diesem Umfeld können Unternehmen, also das ist eigentlich muss man sich überlegen, was wäre auch privat etwas, was ich tun kann, wenn etwas sich unangenehm anfühlt. Und wenn sich etwas unangenehm anfühlt oder ungewohnt, weil wir Menschen, wir wollen ja Energie sparen. Ja, wir sind darauf gepolt, effizient zu sein und Energie zu sparen. Und so eine Veränderung kostet dich Energie. So, wie kannst du dann als Unternehmen es auch den Mitarbeitenden einfacher machen, um jetzt auf die Fehler zurückzukommen? Ja, ein Fehler könnte zum Beispiel sein, eben das nicht richtig zu kommunizieren. Dann zu überlegen, wie mache ich das, dass sich die Leute wohler in der ganzen Reise fühlen. Oder eine klassische Sache oder ein Erfolgsfaktor, den man noch machen kann, ist, wie ich schon gesagt habe, die Vorteile zu benennen. Und da auch einfach immer in dem Austausch mit den Mitarbeitenden zu bleiben. Das ist etwas, was generell wichtig ist, dass man den Kontakt nicht verliert. Weil was gerade Führungskräfte, glaube ich, manchmal unterschätzen, ist auch die Emotionen, die mit einhergehen. Und man denkt manchmal zum Beispiel bei einer technischen Implementierung, es ist ein Tool, ja? Also am Ende des Tages, es ist ein Tool. Aber ich habe es erlebt, dass auch Führungskräfte, auch Erwachsene, sehr reflektierte Menschen weinen, weil sie diese Veränderung und diese Emotionen, die einfach mit Veränderungen hergehen, einfach sie mitnehmen. Und da Verständnis zu zeigen, ja, sich auf diese Ebene auch einzulassen. Und nicht nur an Effizienz zu denken, sondern nicht zu vergessen, dass die Menschen auch im Kopf mitkommen müssen. Das ist zum Beispiel so etwas, was wichtig ist.
Absolut. Und wenn man jetzt mal auf dieses Jahr guckt oder vielleicht auch die nächsten Jahre, also so ein bisschen kurzfristiger gedacht, weil wir leben ja gerade in so einer Zeit, wo super viel Unsicherheit herrscht, wo uns einfach sehr, sehr viel beschäftigt. Mhm. Was sind da oder gibt es da für Herausforderungen für Führungskräfte oder mitarbeitende Unternehmen hinsichtlich Change Management?
Also ich würde sagen, es gibt jetzt nicht so die eine Herausforderung, den einen Trend. Ich glaube, eine große Herausforderung ist die schnelle Digitalisierung. Im Sinne von, also wenn wir jetzt sehen, was KI gerade in jedem Bereich macht, ist es unglaublich.
Unfassbar.
Und auch im Privaten alleine schon, ja. Ganz banal, ChatGPT, Perplexity, Sachen, die wir im Alltag nutzen. Das ist auch schon für uns eine Umstellung. Und Unternehmen kommen gerade auch in Deutschland sehr in den Zugzwang, hinterher zu sein, zu digitalisieren, zu automatisieren, effizienter zu sein. Und das heißt, das ist eine Herausforderung, die angenommen werden muss, die auch in den nächsten Jahren immer stärker in den Vordergrund rückt. Und ich glaube, was man dafür tun kann, weil die Veränderungsgeschwindigkeit, da gibt es auch einen sehr spannenden Graphen dazu, die nimmt exponentiell zu. Das heißt, meistens bist du nicht nur mit einer Veränderung konfrontiert, sondern du durchlebst mehrere Projekte, die parallel passieren. Und was kannst du tun, damit du diesen Trends entgegenwirkst oder dass du mitgehen kannst, ist, dass du deine Veränderungsfähigkeit stärkst. Und deswegen würde ich gar nicht sagen, es gibt so die eine Herausforderung gerade oder den einen Trend im Change, sondern vielmehr, wie stelle ich mich als Unternehmen auf und meine Belegschaft, und die Führungskräfte haben da eine sehr starke Rolle, gerade auch um die Leute mitzunehmen, damit ich vorbereitet bin auf diese unvorhergesehenen Ereignisse. Und das finde ich viel wichtiger, als zu sagen, also klar, es gibt jetzt auch super viele zum Beispiel KI-Tools im Change. Also, dass wir damit arbeiten als Handwerkszeug, ist klar. Aber vielmehr zu überlegen, was muss im Kopf passieren, damit die Leute halt nachhaltig da drin bleiben. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass es wichtig ist, diese Veränderungsfähigkeit in der Organisation zu verankern und den Leuten beizubringen, damit umzugehen. Und das ist dann jetzt hilfreich und das wird aber auch in Zukunft dann dienlich sein.
Ja, das war doch ein richtig, richtig schöner Abriss zu dem Thema. Also mehr dazu findet man natürlich bei dir bei LinkedIn. Große Empfehlung, wirklich dir zu folgen.
Danke.
Mir wird es nicht immer ausgespielt, aber wenn, dann finde ich es einfach, sind großartige Beiträge.
Danke.
Und all die Links zu Marina, ihr kennt das von uns, packen wir natürlich in die Shownotes. Und wir haben uns noch was überlegt, denn Marina hat natürlich auch noch mehr Tipps jetzt, als sie mit euch geteilt hat. Und es ist auch schön, sowas immer noch mal schwarz auf weiß zu haben. Deswegen gibt es Marinas 5 Tipps fürs Change Management. Und jetzt in meinem Newsletter What the Work, da findet ihr den Guide, könnt ihr runterladen, alles natürlich kostenfrei. Kennt ihr, Link dazu zur Anmeldung gibt es in den Shownotes und ich freue mich, wenn ihr es runterladet. Und jetzt kommt die allerletzte Frage bei New Work Now. Ich bin gespannt, was du sagst. Was würdest du der jüngeren Marina raten?
Ja, ich habe darüber länger nachgedacht. Rückblickend fällt mir immer so viel ein, was man vielleicht noch hätte besser machen können. Aber ich glaube tatsächlich, sich zu trauen, einfach zu springen und nicht so viel nachzudenken. Wir hatten ja anfangs kurz drüber geredet, ich habe Kampfsport gemacht, 10 Jahre lang, ich habe Klavier gespielt, ich habe sämtliche Hobbys gehabt, ich habe getanzt, Sprachen gelernt als Kind. Ich war sehr viel beschäftigt und es ging auch immer darum zu performen, seit ich klein bin. Und das hat Vorteile, man ist dadurch diszipliniert, ja, man steckt sich Ziele, um zum Anfang dieses Podcasts zurückzukommen. Gleichzeitig bewirkt das natürlich auch, dass man sehr perfektionistisch wird. Und was ist der Nachteil von Perfektionismus? Man wird irgendwo auch gelähmt. Und ich glaube, wäre ich gerne schneller gesprungen und hätte auch einfach mal akzeptiert, dass es okay ist, jetzt zu springen und es ist nicht ideal und dann mache ich einen Fehler und dann lerne ich draus. Einfach schneller. Und dieses Fail-Fast, wie ich das immer ganz gerne nenne, war auch eins der größten Learnings von meiner Selbstständigkeit, dem Projekt davor. Schneller Fehler zu machen, schneller zu lernen, aufzustehen und weiterzumachen. Und ich finde, das ist auch ein guter Abschluss. Also für die, die jetzt zuhören, traut euch einfach, aus eurer Komfortzone rauszukommen. Und wir werden nicht jünger. Und das ist es absolut wert.
Sehr, sehr schöner Ratschlag. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und
sehr gerne
so viel mit uns
Danke
geteilt
dir.
Hast. Es war mir ein Fest, mit dir hier zu sitzen. Ich freue mich, wenn wir es nochmal machen. Und ja, liebe Grüße an euch. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ihr kennt das, ab 6 Uhr morgens jede Woche Dienstag eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Und alles zu Marina und zu mir und zum Newsletter natürlich wie immer in den Shownotes. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Podcast von Funke.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Holidays mean feasting. From cheddar biscuits to French toast bakes, Hero Bread has you covered with 0 to 5 grams net carb and high fiber options to ensure your holidays stay delicious and balanced. Like their 3 grams net carb pan au chocolat. Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains up to 17 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.